Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir blicken heute mal wieder nach Trumau bei Wien. Dort gibt es ein internationales theologisches Institut, eine Hochschule, die mehr und mehr von jungen Studierenden entdeckt wird. Aus der ganzen Welt kommt man zusammen, um an diesem besonderen Campus ganzheitlich zu studieren. Seit 2014 ist Dr. Christian Alting von Geusau Rektor und Professor für Rechtsphilosophie und christliche Erziehung an diesem internationalen theologischen Institut in Trumau bei Wien. Der Jurist und Rechtsphilosoph Christian Alting von Geusau hat vor einigen Jahren bei einer Literaturtagung in Trumau über das Thema Wirklichkeit und Beliebigkeit einen Impulsvortrag gehalten und damit einen sehr wichtigen und entscheidenden Punkt der kirchlichen Verlautbarung, der kirchlichen Lehre und des kirchlichen Glaubens gesetzt. Immer wieder erhebt ja in gesellschaftlichen Diskursen auch die Kirche ihre Stimme und nicht immer beruft sie sich dabei allein auf den kirchlichen Glauben, das natürlich auch, sondern sie argumentiert ausdrücklich, könnte sagen im weitesten Sinne philosophisch, nämlich mit der Vernunft. Und dieser Vernunft, so die katholische Überzeugung, dieser Vernunft ist die Wirklichkeit zugänglich und auch gewisse Maßstäbe sind aus ihr abzuleiten, unter anderem auch rechtliche. Wie kommt die Kirche dazu? Mehr noch, warum ist es ihr so wichtig, an dieser Position und an der Stärke der Wirklichkeit festzuhalten, sich nicht auf im weitesten Sinne Beliebigkeit einzulassen? Darüber nun ganz grundsätzliche Gedanken des katholischen Rechtsphilosophen und Juristen und gleichzeitig Rektor des Internationalen Theologischen Instituts in Trumau bei Wien, Christian Alting von Geusau.
Wirklichkeit und Beliebigkeit, wie die Gefühlskultur den Rechtsstaat untergräbt. Und vielleicht ist es da gut, mal allererst uns die Frage zu stellen, was ist eine Gefühlskultur? Also ich denke, die meisten von Ihnen werden schon einen klaren Sicht darauf haben, aber ich möchte das einfach noch einmal auf den Punkt bringen. Was ist eine Gefühlskultur? Eine Gefühlskultur ist eine Kultur, wo Gefühle statt sichtbare Wirklichkeit das Leben bestimmen. Und wir leben zurzeit in einer solchen Kultur. Also eine Gefühlskultur ist eine Kultur, wo Gefühle statt sichtbare Wirklichkeit das Leben bestimmt. Gerade beim Rechtsstaat ist das ein großes Problem. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben diese Woche in der Hochschule haben wir die Prüfungen, also hier vorne sitzt zum Beispiel auch ein Student von mir, wir haben unsere Prüfungen und ich unterrichte in diesem Semester immer das Fach Recht und Gerechtigkeit, also Grundlagen von Recht und Gerechtigkeit und da diskutieren wir natürlich sehr viel über dieses Thema. Was sind die Grundlagen des Rechtsstaates? Weil für uns ist es irgendwo etwas ganz Normales, ja, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Es ist etwas Selbstverständliches. Aber es ist sehr wichtig, uns die Frage zu stellen, was ein Rechtsstaat konkret bedeutet. Und ich habe deswegen als Prüfung, als Endjahresprüfung meinen Studenten einen Kasus gegeben, einen ziemlich schwierigen Kasus. Und in diesem Kasus handelt es sich darum, dass einen Mann, der in der Berliner Zoo arbeitet und dort seit Jahren ein Schimpansee mit sehr viel Liebe und Zuwendung betreut, zu einem Punkt kommt, wo er meint, dass er mit diesem Schimpansee heiraten will. Und er nimmt das Argument, sagt er, ja, es gibt jetzt seit 1. Oktober 2017 in Deutschland das Ehe für alle Gesetz und wenn das so genannt wird, warum kann ich nicht mit meinem Schimpansee heiraten? Ja, und er geht durch alle Gerichte und kommt letzten Endes beim Europäischen Gerichtshof. Übrigens, diesen Kasus ist noch fiktiv, ja, noch. Ich sage es ganz bewusst noch, ist noch fiktiv. Und die Studenten mussten in zwei Gruppen, also es gab eine Gruppe, die Richter waren und es gab eine Gruppe, die auf der Seite des Mannes gestanden haben und der andere auf der Seite der Bundesrepublik Deutschland, die diesen die sozusagen eine Interpretation dieses Gesetzes verteidigen musste, wo es doch klar sein sollte, dass Ehe für alle nur heißt, das neue deutsche Gesetz, dass zwei Erwachsenen, ja, unabhängig von ihrem Geschlecht, miteinander heiraten dürfen. Und es war für mich, und das ist der Grund, warum ich damit anfange, das Beispiel zu nennen, es war für mich sehr interessant und faszinierend zu sehen, erstens, wie gut die Studenten das gemacht haben, aber wie die zwei Studentinnen, die Position dieses Mannes, der mit seiner Schimpansie heiraten wollte, vertreten haben, wie überzeugend die das gemacht haben. Ja? Obwohl sie selber diese Meinung nicht geteilt haben. Aber die Übung gilt genau deswegen, damit man sich mal versucht, in diese Position einzudenken, ja, damit man weiß, was da spielt. Und ich war sehr beeindruckt davon, wie überzeugend diese Studentin das gemacht hat. Sie hat mich zwar nicht überzeugt, aber ich konnte mich nach ihren sozusagen Verteidigung, konnte ich mich viel besser vorstellen, warum es so viele Menschen gibt, die für dieses Argument zu haben sind. Und das ist nämlich gerade das Argument der Beliebigkeit, der Gefühle. Weil das Hauptargument war, ja, aber wieso, es ist doch diskriminierend, er hat halt Gefühle für diese Schimpansee und er liebt doch diese Schimpansee und so weiter, das ganze Emotionale. Und das hat sie sehr gut gemacht. Und ich habe dann auch den Studenten nachher gesagt, wir können in diesem Kasus sehr klar sehen, dass die eine Seite, ja, die eine sogenannte Ehe mit einer Schimpansee befürwortet hat, hat keine rechtlichen Argumente, hat keine rechtlich relevanten Argumente, überhaupt nicht. Aber sie hat sehr starke, emotionale, gefühlsorientierte Argumente. Und das Problem ist, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo die Grundlagen nicht mehr anerkannt werden, dann fällt man sehr schnell für diese Gefühlsargumente. Weil dann ist es alles, oh, die Armen und sie haben und dieses und jenes. Die andere Seite hat überzeugend rechtliche Argumente gehabt, warum das nicht möglich war. Das waren sehr überzeugende Argumente. Aber die andere Seite versuchte es wirklich mit diesen sehr starken Gefühlsargumenten zu tun. Und das ist gerade, und deswegen ist das Thema dieser Tagung so wichtig, weil das ist gerade das Problem, wo wir sind. Weil das ist nämlich eine falsche Nachahmung. Das ist nämlich eine Nachahmung von einer Wirklichkeit, die nicht ist. Darüber komme ich jetzt zu sprechen. Warum dieses Beispiel? Es zeigt, dass Recht plötzlich aufgestellt wird gegen Gefühle und Gefühle gegen Recht und ein Versuch gemacht wird, Gefühle als Rechtsgrundlage darzustellen. Und auf der anderen Seite wird Wirklichkeit gegen Beliebigkeit ausgespielt. Und die Beliebigkeit, es wird versucht, aus der Beliebigkeit eine neue Wirklichkeit zu machen. Das Problem ist aber, dass das erste Prinzip des Seins ist etwas ganz anderes. Das erste Prinzip des Seins ist, es gibt eine objektive Wirklichkeit der Schöpfungsordnung. Die gibt es. Und die ist unveränderbar. Und darum, weil sie unveränderbar ist, ist sie anzunehmen. Und damit hat unsere heutige Gesellschaft ein großes Problem, weil sie versucht, die Gefühle als neue Gradmesser darzustellen. Und da möchte ich drei kurze Punkte über das Begriff der Gefühle darstellen, um diese Problematik darzustellen und zu zeigen, warum eine Gefühlskultur den Rechtsstaat untergräbt. Erstens, Gefühle sind immer mehr der neue Norm, wie wir gehört haben, und Grundlage von Gesetzen und politischen Entscheidungen. Damit wird unsere Rechtsordnung eine Gefühlsordnung. Auf Englisch kann man das sehr schön sagen. Rule of law wird rule of feelings. Das ist das Erste, woran wir kommen. Das Zweite ist, dass Gefühle selber sind aber nicht das Problem, weil da könnte es schnell ein Missverständnis kommen, dass man sagt, ja, aber Gefühle sind doch auch eine Wirklichkeit und sie haben etwas gegen Gefühle und Gefühle sind doch nicht schlecht. Nein, Gefühle sind nicht schlecht. Unsere Gefühle sind nicht das Problem. Das Problem ist unser Umgang mit den Gefühlen. Wie gehen wir um mit Gefühlen? Und da kommen wir auf das große Problem unserer Gesellschaft, auch in ihrem Umgang zum Beispiel mit der katholischen Kirche und ihrer Tradition und ihrer Morallehre, ist, dass wir nicht länger in der Lage sind, in unserer Gesellschaft einen Unterschied zu machen zwischen Mensch und Handeln. Ja, ein Mensch handelt. Wenn ein Mensch unmoralisch handelt, dann können wir diesen Akt verurteilen, aber der Mensch als Mensch ist damit nicht verurteilt. Gefühle sind tatsächlich Teil unserer Wirklichkeit. Noch wichtiger aber ist ein richtiger Umgang mit diesen Gefühlen. Und da gibt es natürlich immer das ganz einfache Beispiel, was ich in diese Diskussionen immer gerne nenne. Wenn ich mal in eine Diskussion mit jemandem führe und irgendwo werde ich ganz verärgert und ich habe die Neigung in mir, diese Person mal ordentlich zusammenzuhauen, dann ist das ein Gefühl, das in mir aufkommt. Wir sind uns alle einverstanden, dass das ein Gefühl ist, aber dass ein richtiger Umgang mit diesem Gefühl dazu führt, dass ich mich zurückhalte und mich kontrolliere, mich beherrsche und sage, nein, ich werde diese Person nicht zusammenhauen. Das ist ein sehr einfaches Konzept von Gefühle, von wie der richtige Umgang. Das Problem in unserer Gesellschaft und dass diese Bedrohung für den Rechtsstaat ist, ist, dass Gefühle gleichgestellt werden mit Identität. Drittens, Gefühle können aber keine stabile Grundlage von Recht und Rechtsordnung sein. Ja, von Gerechtigkeit selber können sie keine stabile Grundlage sein. Weil, wie Gefühle nun einmal sind, sie sind veränderbar. Wir wissen das alle aus unserem Leben, wie unsere Gefühle ständig sich ändern. Wenn wir aber, was unsere Gesellschaft jetzt tut, dauernd unsere Rechtsordnung anpassen an Gefühlen von Menschen, dann führt das dazu, dass diese Grundlage der Rechtsordnung total geschwächt und letzten Ende zum Einstürzen kommt. Das heißt, Gefühle, die nicht kritisch betrachtet und eingeordnet werden und ihren freien Lauf bekommen, werden halt Beliebigkeit. Und Beliebigkeit führt letzten Ende zu Totalitarismus. Ja? Weil wenn es nur noch Beliebigkeit ist, wenn es nur noch die Gefühle ist, dann geht es letzten Ende darum, meine Gefühle gegen deine Gefühle, die werden sich natürlich kollidieren. Und das heißt, nur derjenige, der am meisten Macht hat, wird dann in der Lage sein, ja, eine Rechtsordnung fundiert auf seine Gefühle durchzusetzen. Und das sehen wir überall rund ums herum, dass das auch tatsächlich passiert. Und deswegen bietet hier das Thema dieser Tagung, Mimesis, eine Auskunft. Weil es handelt um das Prinzip des Lebens und des Seins, dass ich eine richtige Nachahmung durchführe. Und dass ich, und dazu lehnt sich die Literatur immer so wunderbar, weil in der Literatur ist das genau, was wir tun. Ja, wir setzen uns auseinander mit der Wirklichkeit. Wir versuchen uns inspirieren zu lassen in der Literatur, wie wir mit dieser Wirklichkeit umgehen und wie wir sozusagen das Tugendhafte von den Hauptpersonen im Buch, wie wir das sozusagen spiegeln können in unserem Leben, wie wir inspiriert werden können. Wir wissen alle, ein gutes Buch inspiriert uns dazu, als Mensch an uns selber zu arbeiten. Weil in ein gutes Buch auch immer ein Held ist, ein Held, der uns inspiriert, der uns versucht, den Weg zu weisen, in ganz konkrete, problematische Situationen im Leben den richtigen Weg zu suchen. Also erst, wenn wir dies kennen oder auf mindestens erkennen, können wir auch die Gefühle richtig einordnen und erst dann aufgrund eines festen Prinzips können wir klug handeln. Die Tugend der Klugheit spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Deswegen ist es auch eine der vier Kardinaltugenden. Klugheit brauchen wir, um mit unseren Gefühlen auf eine richtige Art und Weise umzugehen, sie kritisch zu beobachten und zu sehen, inwieweit wir danach handeln müssen oder nicht handeln müssen. Ein Rechtsstaat hat nur eine Chance zum Überleben, wenn dieses Prinzip des Seins, woraus alle anderen Prinzipien fortkommen, unangetastet bleibt und anerkannt und gesehen ist. Und das ist, denke ich, die wichtigste Gedanke, die ich heute mitgeben möchte zu dieser Tagung. Weil wir heute viel reden werden über die Frage der Wirklichkeit, die Frage der Beliebigkeit. Was ist die Weise des Seins? Was sind die Prinzipien des Seins? Und meine Anregung für diese Tagung wäre, wirklich in der Diskussion und zu dem Schluss zu kommen, dass wir diesen einen Prinzip des Seins stärken können. Und das ist dieses Prinzip des Seins, wo ich richtig lerne, einzuordnen, zu erkennen, wie Gefühle richtig einzuordnen sind. Und wie können wir auch die Literatur dazu verwenden, das Studium der Literatur dazu verwenden, dass wir auch insbesondere junge Generationen, das ist, was wir versuchen zu tun, gegenüber im schönen Schulgebäude, aber auch hier in der Hochschule mit ein bisschen einer älteren Generation, ist, dass wir wirklich versuchen, dieses Gefühlsleben des Menschen, was gerade in der Literatur so eine wesentliche Rolle spielt, das wieder seinen richtigen Platz im menschlichen Leben zu geben. Und dafür braucht man allererst natürlich Unterscheidung, aber wichtig ist, dass man allererst eine Anerkennung braucht, dass es eine Seinsordnung gibt und dass das eine objektive Wirklichkeit ist. Und das Erste gilt, dass man diese Seinsordnung anerkennt, dass man diese Seinsordnung respektiert und dass man aufgrund dieser Seinsordnung dann die verschiedensten Bereiche des Lebens angeht. Und dafür dabei ist, was Thema dieser paar Gedanken war, dabei ist das Gefühlsleben eine der wichtigen Bereiche des Lebens, wo es diese richtige Einordnung aufgrund der Seinsordnung braucht.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie in einem Impulsvortrag den niederländischen Rechtswissenschaftler und Rechtsphilosophen Christian Alting von Geusau, gleichzeitig Rektor und Professor für Rechtsphilosophie und christliche Erziehung am Internationalen Theologischen Institut in Trumau. Ein besonderes Institut, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung. Da finden Sie einen Link zur Hochschule in Trumau. Das ist auf jeden Fall keine verschwendete Lebenszeit, sich den Webauftritt der Hochschule Trumau anzuschauen. Immer wieder hören wir auch in unserem Programm Beiträge aus Trumau, zum Beispiel von den Literaturtagungen in Trumau. Am kommenden Freitag werden wir da einen Vortrag hören in der Sendereihe Credo des Judaisten und Studiendekans am Internationalen Theologischen Institut in Trumau mit biblischen Betrachtungen zur Sintfluterzählung, wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, kommender Freitagabend. Wir machen jetzt eine kleine Musik und nach der Musik schauen wir ein weiteres Mal in das Buch Rebuild, wie Sie der Botschaft Flügel verleihen, der Erfolgsautoren Father Michael White und Tom Cochran. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Rebuild, wie Sie der Botschaft Flügel verleihen. Seit einigen Jahren machen Pfarrer Michael White und sein Pastoralassistent Tom Corcoran von sich reden. Ihre katholische Pfarrei Nativity in Baltimore in dem Osten der USA ist in den Jahren, seit sie dort ihren Dienst tun, die beiden Michael White und Tom Corcoran, ist diese Gemeinde gewaltig gewachsen. Die Zahl der Gottesdienstbesucher hat sich verdreifacht und, was vor allem wichtig ist, eine echte geistliche Erneuerung hat das Leben der Gemeinde nachhaltig verändert. In ihrem neuen Buch Rebuild, wie sie der Botschaft Flügel verleihen, teilen Michael White und Tom Corcoran ihr Wissen und vor allem ihre Strategien für eine wirkungsvolle Kommunikationsarbeit. Wie geht man miteinander um? Es gibt 89 vorgestellte Maximen, jeweils mit biblischem Bezug, ganz persönlichen Erfahrungen und natürlich praktischen Beispielen, Impulse für die Erneuerung der Kommunikation in ihrer Pfarrgemeinde. Eine dieser Maximen aus dem Buch, wie sie der Botschaft Flügel verleihen, heißt: Pflücken Sie die tief hängenden Früchte. Es liest Elisabeth Christine Erhardt.
Pflücken Sie die tief hängenden Früchte. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte und für sie betete. Doch Jesus sagte: Lasst die Kinder und hindert sie nicht, zu mir zu kommen. Denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 19, Verse 13 und 14. Eltern mit Kindern brauchen viel Hilfe. Und je jünger die Kinder sind, desto mehr Hilfe brauchen sie. Interessanterweise wünschen sich in unserer Gemeinde viele Eltern, vielleicht sogar die meisten, auch heute noch irgendeine Art von Religion oder religiöser Erfahrung für ihre Kinder. Religion kommt in der Prioritätenliste zwar erst nach Sport und Schule, steht aber immerhin noch auf der Liste. Selbst unter kirchenfernen Eltern ist dieses Bedürfnis zu finden. Wir wissen nicht genau, warum das so ist. Vielleicht sehen Sie instinktiv die Notwendigkeit, Ihre Kinder in einer verlässlichen Tradition zu verwurzeln oder Ihre Erziehung an eine höhere Instanz zu binden. Wie auch immer, wenn es um die Themen Kirche und Glaube geht, sind Eltern definitiv auf der Suche nach Hilfe und schätzen sie außerordentlich. Wenn wir Eltern mit kleinen Kindern erreichen können, haben wir einen Doppelsieg errungen. Denn wenn wir Kinder für den Besuch der Kirche begeistern, so bildet das einerseits ein starkes Fundament für ihren Glauben, führt gleichzeitig aber auch ihre Eltern wieder ein Stück näher zur Feier des Gottesdienstes hin. Im Hinblick auf die Evangelisierung ist dies definitiv ein leicht zu erreichender Erfolg. Wir glauben, dass dies am effektivsten in Räumen geschieht, die speziell für die Kindergottesdienste vorgesehen sind, abgetrennt vom eigentlichen Gottesdienstraum. Wir wissen, dass nicht jeder mit uns einverstanden ist. Vor allem viele Mütter, die ihre kleinen Kinder mutig zur Messe bringen und darum kämpfen, mit ihnen dort zu bleiben. Sie tun dies Woche für Woche, obwohl es fast unmöglich ist, die Liturgie nicht zu stören und Gottesdienstbesucher und den liturgischen Dienst gleichermaßen abzulenken. Am Ende sind sie selbst und ihre Kinder unglücklich. Wir denken, dass es einen besseren Weg für alle gibt und er beginnt in bestimmten Bereichen außerhalb der Messe. Nicht als Ausschluss unserer jungen Mitglieder, sondern vielmehr als deren Aufnahme. Nicht als Ersatz für die Messe, sondern als Vorbereitung darauf. Uns ist wichtig, dass die Bereiche für die Kinder so gestaltet sind, dass sie große Räume haben, in denen sie spielen, anbeten, lernen können. In einem Ablauf, der die Form der Liturgie widerspiegelt, versammeln sich die Kinder zum Spaß haben, das dann in Anbetung und Bibelerzählung übergeht. Wenn Kinder in dieser Form an unsere Gemeinde herangeführt werden, werden sie die Liturgie kennenlernen, wie man sich dabei verhält, und sie werden lernen, die Liturgie zu lieben. Wenn jedoch unsere Kinderbereiche nicht die richtige Botschaft vermitteln, werden sich die Eltern nicht wohlfühlen, wenn sie ihre Kinder bei uns lassen. Und statt, dass wir neues Land einnehmen, können für das Reich Gottes verlieren wir es. Probieren Sie dies aus. Sicherheit. Der Bereich für die Kinder muss zuallererst Sicherheit ausstrahlen. In unserer Gesellschaft, die ständig vor Gefahren und Bedrohungen warnt, die in unzähligen Arten auf unsere Kinder zukommen, ist dies ein Hauptanliegen der Eltern. Grundlegend für alle Kinderprogramme sind natürlich die Erfordernisse hinsichtlich des Kinderschutzes, die heute in jeder Diözese und vermutlich in jeder katholischen Gemeinde gelten. Aber solche Vorkehrungen und Anforderungen finden von Natur aus hinter den Kulissen statt. Unsere Programme müssen nicht nur sicher sein, sie müssen auch Sicherheit vermitteln. Die Kommunikation von Sicherheit ist freilich nicht so wichtig wie die tatsächliche Sicherheit von Kindern. Aber es ist von entscheidender Bedeutung, wie sicher Eltern die Situation empfinden, wenn sie ihren Nachwuchs den Leiterinnen und Leitern der Kinderprogramme anvertrauen. Sie kommunizieren Sicherheit, indem sie ein Team oder mehrere Teams von Freiwilligen, je nach Größe ihres Programms, haben, die für Sicherheit und Service sorgen. Ein einzelner Erwachsener, der ihrem Gast sogar noch fremd ist, strahlt nicht die Botschaft aus, dass die Kinder sicher sind. Ein Team schon. In unserem Kinderprogramm haben wir nicht nur Freiwillige, die mit den Kindern arbeiten, sondern auch zusätzlich Engagierte, die wir Gastgeber nennen. Ihr Job ist es im Grunde, für die Eltern da zu sein, sie zu begrüßen und ihre Fragen zu beantworten. Eine weitere Möglichkeit, Sicherheit zu kommunizieren, besteht in einem etablierten und einheitlichen Check-in-System. Unabhängig vom Stil sagt ein Check-in-and-out-System den Eltern, dass ihr Kind dort ist und bleibt, wo es sein soll. Unsere eigene Methode hat sich im Laufe der Jahre zusammen mit der verfügbaren Technologie weiterentwickelt. Aktuell läuft alles über unsere Pfarreidatenbank und verbindet sich mit den Smartphones der Eltern. Beim Einchecken geben die Eltern einfach ihre Nummern ein, der Name ihrer Kinder erscheint auf dem Bildschirm und ein Namensschild, komplett mit allen Allergien und Unverträglichkeiten, wird gedruckt. Kommt eine Familie zum ersten Mal, kann sie sich auch am selben Terminal registrieren. Sauberkeit. Müssen wir es überhaupt sagen? Nach der Sicherheit wollen wir, dass die Räume für die Kinder alle Gesundheits- und Hygieneanforderungen erfüllen. Tom, vor kurzem habe ich eine andere Pfarrei besucht, anderswo in unserer Region, um dort die Heilige Messe mitzufeiern. Ich ging zusammen mit meiner Familie dorthin und angesichts unserer großen Zahl kleiner Kinder saßen wir im abgetrennten Gottesdienstraum für Kinder. Das Zimmer sah aus, als wäre es seit Jahren nicht mehr gereinigt worden. Auf dem Boden lag Müll herum und die Teppiche waren alt und fleckig. Die Stühle waren schmutzig und die Wände brauchten dringend einen neuen Anstrich. Sogar das Fenster, das eigentlich einen Blick in die Kirche erlauben sollte, war so verschmiert, dass man kaum hindurchsehen konnte. Handschriftliche Schilder, wahllos an den Wänden angebracht, sahen alt und überholt aus. Der ganze Ort fühlte sich einfach schmierig an und alles, was ich wollte, war zu gehen. Sauberkeit und Sicherheit müssen Hand in Hand gehen. Wenn das Aussehen eines Ortes nicht vermittelt, dass er regelmäßig gereinigt und gepflegt wird, wenn er unordentlich oder gar verschmutzt ist, gehen wir instinktiv davon aus, dass der Raum auch nicht sicher ist. Es ist schon erstaunlich. Der Kinderraum vermittelt Sauberkeit am ehesten, wenn wir tatsächlich loslegen und ihn reinigen. zwischen den Gottesdiensten nehmen sich unsere ehrenamtlichen Diener einige Zeit, um die Oberflächen und Spielzeuge mit desinfizierenden Tüchern abzuwischen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Jeden Morgen werden unsere Kinderzimmer vom Boden bis zur Decke gründlich geputzt. Ein paar Mal im Jahr machen wir auch eine Grundreinigung. Wir packen die Möbel aus dem Raum, nehmen alles aus den Regalen und Schubläden, reinigen alles, putzen den Raum gründlich und stellen dann alles wieder zurück. Dies alles kann gut von Freiwilligen erledigt werden. Eine weitere Möglichkeit, Sauberkeit in den Bereichen unserer Kinder zu vermitteln, besteht darin, nur wenig Spielzeug zu haben. Viele Kindertagesstätten und Kinderbereiche, die wir gesehen haben, quellen über von Spielzeugmüll. Alte Sachen, die von Leuten gespendet wurden, die sie loswerden, aber nicht wegwerfen wollten. Unübersichtliche Räume kommunizieren nichts anderes als Unordnung. Niemand will seine Kinder in ihrer Unordnung lassen. Spaß. Neben Sauberkeit und Sicherheit wollen wir, dass unsere Kinderbereiche eine Willkommenskultur und Gastfreundschaft vermitteln. Wenn Familien zum ersten Mal an unseren Programmen teilnehmen, sollen sie wissen und spüren, dass wir froh sind, dass sie sich uns mit ihren Kindern angeschlossen haben. Und Kinder fühlen sich dann am wohlsten, wenn sie einen Platz vorfinden, der ihnen Spaß verheißt. Ja, wir wollen, dass unsere Programme den Kindern Spaß machen. Lebendige Farben, freundliche ehrenamtliche Mitarbeiter und weitläufige, zugängliche Räume geben Zeugnis davon, dass diese Kirche ein guter Ort auch für Kinder ist. Es braucht aber auch Dekoration auf Augenhöhe der Erwachsenen, damit sich auch die Eltern wohlfühlen. Matthäus, Markus und Lukas erzählen uns alle davon, wie Jesus seine eigenen Jünger gerügt hat, als es um den Umgang mit den Kindern ging. Jesus bestand darauf, dass die Art von Gemeinschaft, die er gründete, ein sicherer und einladender Ort für sie sein müsse. Das Gleiche gilt für unsere Gemeinden. Und wenn sie es sind, bringen wir eine starke Botschaft an Eltern und Großeltern. In der Tat an alle Erwachsenen. Im Grund können wir hier auf sehr einfache Weise Erfolg haben. Es ist eine große Chance. Man könnte sie die tief hängende Frucht nennen. Los geht's!
Elisabeth Christine Erhardt vom Radio Horeb Team Deutschland in Leipzig las aus dem Buch »Wie Sie der Botschaft Flügel verleihen«. Das Buch von Pfarrer Michael White und Tom Corcoran ist erschienen im D&D Medien Verlag. Ein herzliches Dankeschön an D&D Medien, dass wir aus diesem Buch hier lesen dürfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Da finden Sie natürlich einen Link und alle Informationen zu diesem Buch, wenn Sie das erwerben möchten. Michael White, Tom Corcoran, Rebuild, wie Sie der Botschaft Flügel verleihen. Erfolgreich kommunizieren, relevant und wirkungsvoll predigen, offensiv digitale Medien nutzen. Erschienen bei D&D Medien. Und damit geht unsere heutige Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft, dieses gemeinsame Leben mit Gott möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Ohne das wäre dieses Radio, diese Gemeinschaft nicht möglich. Vergelt's Gott allen. Einen gesegneten Abend wünscht Ihr Gregor Dornis.